Heute bei «Apropos» der Bellico-Prozess. Ein über 70-jähriger Mann in Frankreich soll seiner Frau immer wieder Schlafmittel gegeben haben und sie dann bewusstlos von über 80 anderen Männern vergewaltigen. Erst durch einen Zufall ist er aufgeflogen und er steht jetzt vor Gericht zusammen mit 50 Mitangeklagten.
In Frankreich ist sie inzwischen eine öffentliche Person und so etwas wie eine Ikone für Opfer sexueller Gewalt, Gisèle Bellico. Ihr Ehemann, von dem sie inzwischen geschieden ist, hat sie während 10 Jahren betäubt und in diesem Zustand im Internet zur Vergewaltigung angeboten.
Der Prozess der sorgt weit über Frankreich raus für Schlagzeilen. Nicht nur wegen dieser Brutalität, sondern vor allem auch wegen dieser Frau, die mit Namen und Gesicht ansteht, der Gisèle Bellico. Michelle Binswanger vom Leberressort vom Tagesanzeiger hat sich damit beschäftigt, was der Fall auslöst. Das ist eine neue Folge von «Apropos» vom täglichen Podcast vom Tagesanzeiger. Mein Name ist Mirja Gabatuller. Hallo Michelle.
Hallo Mirja.
Michelle, dass vor einem Gericht oder in einem Gericht so laut applaudiert wird, das ist eher außergewöhnlich. Was hören wir da?
Ja, das ist der Applaus für die Frau Bellico. Die läuft ja jeden Morgen mit wirklich erhobenem Haupt in den Gerichtssaal rein und jeden Morgen wird sie von einer Menge von Zuschauern oder eigentlich müsste ich sagen ZuschauerInnen mit Applaus begrüßt für ihren Mut, dass sie den Prozess öffentlich hätte wollen austragen. Sonst finden ja solche Prozesse mehr hinter der Kulisse statt, hinter verschlossenen Türen. Man will damit das Opfer schützen. Aber die Frau Bellico hat einen anderen Weg gewählt. Sie hat gesagt, sie will, dass der Prozess öffentlich stattfindet, weil die ganze Welt soll sehen, was ihr von diesen Männern angetan worden ist. Und sie findet, nicht sie muss sich schämen, sondern eben die Täter.
Entsprechend läuft jetzt Gisèle Bellico regelmässig in den Gerichtssaal rein, und zwar im Rahmen von dem Prozess, wo ja in jeder Hinsicht außergewöhnlich ist. Um was geht es genau vor Gericht?
Ja, eben Herr und Frau Bellico, das ist ein Ehepaar gewesen, die sind rund 50 Jahre verheiratet gewesen. Sie haben 3 Kinder, sie sind beide pensioniert. Und dann hat sich herausgestellt, dass Dominik Bellico seine Frau fast 10 Jahre lang heimlich mit Schlafmitteln betäubt und anderen Männern zur Vergewaltigung angeboten hat.
Bemerkenswert ist ja, das Ganze ist nur durch einen Zufall rausgekommen.
Ja, allerdings. Also der Bellico, der ist im September 2020 in einem französischen Warenhaus dabei verwutscht worden, wie er mit einer Kamera Frauen unter den Rock gefilmt hat.
Il prend des bonnes prises de vue, votre téléphone. Il est en train de filmer sous votre robe.
Non.
Vous portez plainte. Il est en train de filmer sous votre robe le téléphone comme ça à l'instant. Vous portez plainte.
Ein aufmerksamer Mitarbeiter hat das bemerkt und hat den Bellico festgehalten. Man hat die Polizei gerufen und die hat dann nicht nur sein Mobiltelefon untersucht, sondern auch seine Festplatte. Und dort hat man die verstörenden Videoaufnahmen gefunden, wo eben die Frau Bellico schläft und von Dutzenden von Männern vergewaltigt wird.
Sie hat von dem allem, dem Fall nichts mitbekommen?
Nein, also sie ist in dieser Zeit, in diesen 10 Jahren, ist ihr aufgefallen, dass sie häufig müde ist. Sie hat häufig Unterleibsschmerzen gehabt. Sie hat aber gedacht, ja, vielleicht hat sie eine schwere Krankheit, Krebs oder Alzheimer. Also sie ist auch zu den Ärzten gegangen, aber die haben sie immer wieder heimgeschickt. Aber das, was wirklich passiert ist, hat sie sich natürlich nie im Traum ausmalen.
Wo Gisèle Bellico dann von diesem jahrelangen Missbrauch erfahren hat, durch das, dass das rausgekommen ist, über die Videos auf diesen Festplatten, wie hat sie dann reagiert?
Ja, es ist natürlich schwierig zu sagen, wie es jemandem muss gehen, der so etwas erlebt hat. Die ganze Welt bricht hier natürlich zusammen. Aber in der ersten Einvernahme hat Frau Bellico noch gesagt, dass ihr Mann ein super Mann sei, also ein super Typ. Wo sie dann das erfahren hat, hat sie sich sofort von ihm scheiden und eben will sie auch jetzt, dass die ganze Welt sieht, wer das ist und was er gemacht hat.
Sie hätte können anonym bleiben und den Prozess ohne Publikum stattfinden lassen. Sie hat sich für einen anderen Weg entschieden. Warum tut sie sich das an? Warum hat sie sich dafür entschieden, mit Gesicht und Namen hinzustehen?
Ja, also erstens hat sie gesagt, dass sie eben das Spiel vom sich Schämen umdrehen will. Nicht sie als Opfer muss sich schämen, sondern die Täter. Wo übrigens auch jeden Tag vollkommen vermummt in den Gerichtssaal hineinschleichen, in der Hoffnung, noch ein bisschen Anonymität bewahren können. Dann hat Frau Billigo eben auch zeigen, was manche Männer im Stand sind zu machen. Und offenbar melden sich jetzt aus der ganzen Welt Frauen bei ihrem Anwalt, um ihr gratulieren für den Mut, oder das Zeichen, das sie damit setzt. Und viele sagen auch, dass sie eben vermuten, dass ihre Männer etwas Ähnliches mit ihnen machen.
Das heisst, die Öffentlichkeit hat auf den Schritt von ihrer sehr positiv reagiert.
Ja, auf jeden Fall. Also in Frankreich gilt Frau Billigo mittlerweile als feministische Heldin, nicht nur in Frankreich, auch sonst, aber in Frankreich wird für sie demonstriert. Es ist so eine Art MeToo-Stimmung im Land. Aber eben aus der ganzen Welt melden sich jetzt Frauen bei ihr und ihren Anwälten und die sagen, das hätten sie nie gedacht. Sie haben nie damit gerechnet, dass der Prozess von der ganzen Welt so wahrgenommen wird. Und tatsächlich gibt jetzt eben Frau Billigo mit ihrem Beispiel vielen Mut. Auch wenn man muss sagen, dass es für sie sicher eine Tortur ist, das so durchzustehen.
Michelle, du hast beschrieben, wie Gisèle Bellico durch die Taten von ihrem Mann eigentlich zur öffentlichen Figur geworden ist, für viele auch zu einer Symbolfigur. Weiss man denn irgendetwas über ihr vorheriges Leben?
Ja, also Details weiss man eigentlich wenig. Das finde ich auch richtig, weil das ist ja nicht relevant. Also eben, sie hat, glaube ich, mit 21 hat sie ihren späteren Mann geheiratet. Dann haben sie zusammen in Paris gewohnt, haben Familie gegründet, sie haben zwei Buben und ein Mädchen großgezogen. 2013 haben sie sich pensionieren und sie dann nach Mazan gezogen, wo das eben alles passiert ist.
Der Haupttäter, der Dominique Bellico, das war ja ihr Ehemann. Was weiss man über ihn?
Ja, über ihn weiss man eben auch nicht so viel. Also man weiss, er ist 71, er ist gelernter Elektriker und er hat die Vordere bis jetzt eben als unbescholtener Bürger gegolten, bis dann das rausgekommen ist. Seine andere sehr dunkle und bis jetzt verborgene Seite. Mittlerweile wird ja gegen ihn auch wegen anderen Fällen ermittelt. Also eine Vergewaltigung hat er schon zugegeben. Es geht um mehrere andere Vergewaltigungsfälle noch und auch um einen Mord. Und bei diesen Fällen ist eben der Täter sehr ähnlich vorgegangen wie bei dieser Vergewaltigung, die er schon zugegeben hat. Eine Spezialeinheit der französischen Polizei die sucht jetzt mit einer Analysesoftware nach weiteren ungelösten Fällen, die er als Täter in Frage kommen könnte. Konkret geht es hier um weitere 4 Überfälle auf Frauen mit sexuellen Attacken und um einen weiteren Mord. Also da gibt es sehr viel Dunkles, das noch zum Vorschein kommt.
In diesem Prozess sitzt ja Gisèle Bellico jetzt ihm und all den anderen Männern gegenüber, die sie sollen im schlafenden Zustand vergewaltigt haben. Was sind das für Menschen?
Ja, das ist eben auch etwas vom Schockierenden an diesem Fall. Es sind Männer aus allen Altersschichten, sind Familienväter, Rentner, Arbeiter, Angestellte. Im Prozess argumentieren sie mehrheitlich, sie seien sich nicht bewusst gewesen, dass sie hier eine Frau vergewaltigen. Sie haben gemeint, es handelt sich hier um eine Art abgemachtes Liebesspiel, was natürlich vollkommen absurd ist.
Du hast in einem Kommentar von einer, Zitat, banalen Monstrosität geschrieben. Was ist genau gemeint?
Ja, eben alle die Männer, die sind ja von ihrem Umfeld als ganz normal wahrgenommen worden. Zum Teil sind sie jetzt beim Prozess letzte Woche von ihren Frauen sogar noch verteidigt worden. Sie haben vor Gericht ausgesagt, sie hätten zwar eine schwierige Kindheit gehabt, aber dann haben sie sich zu ganz normalen Bürgern entwickelt und sie seien eben vom Billigo manipuliert worden, dass sie so etwas gemacht haben. Und dann haben wir eben den Billigo selber. Ein liebender Ehemann, der seine Frau von ihm gedacht hat, er sei ein super Typ. Er war offenbar auch ein liebevoller Vater. Aber der Fall erinnert uns eben daran, dass hinter all der Normalität immer auch ein Abgrund lauern kann. Und auch wenn der Fall natürlich ein Extremfall ist, ist das für jede Frau immer ein Risiko. Und jede Frau, die einen Mann neu kennenlernt, zum Beispiel beim Daten, und nichts über den Mann weiss, und selbst wenn es eben ihr Ehemann ist, man kann nie wissen, was da hinter der Oberfläche noch alles steckt.
Michelle, du hast von dieser MeToo-Stimmung in Frankreich geredet. Entsprechend solidarisiert sich jetzt auch viel mit der Gisèle Bellico. Du hast das gesagt. In Frankreich hat der Prozess grosse Wellen geschlagen. Wir haben unseren Frankreich-Korrespondenten Oliver Meiler gefragt, warum das so ist.
Die Reaktion ist gewaltig und das ist auch kein Wunder. Es ist in jeder Hinsicht ein sehr außergewöhnlicher Prozess, wegen der unfassbaren Taten natürlich, die da verhandelt werden, wegen der vielen Anklagten, wegen der vermeintlich so normalen Profil der mutmaßlichen Täter. Und das ist alles beispiellos in seinen Dimensionen und in seinem Horror. Die Zeitungen sind voll, in den Talkshows, am französischen Radio, am Fernsehen wird ständig berichtet, fast jeden Tag. Also ja, die Reaktion ist enorm. Das hat sicher auch ganz wesentlich damit zu tun, dass das Opfer, Gisèle Pélicaud, hat wollen, dass der Prozess öffentlich ist. Es gibt also Bilder aus dem Gericht und vielleicht auch nicht ganz unwesentlich, dadurch haben sich auch die Medien aus der ganzen Welt dafür interessiert und berichtet darüber. Und das hat wahrscheinlich auch noch dazu geführt, dass der Fall so gross geworden ist.
In Frankreich hat der Fall noch sehr eine spezifische Bedeutung. Auch das hat uns Oliver Meiler eingeordnet.
Die Diskussionen fallen zusammen in Frankreich mit einer langen Serie von MeToo-Fällen. Der prominenteste davon, der Gérard Depardieu, der Schauspieler. Andere berühmte Filmregisseure, die in den 70er und 80er Jahren zum Teil minderjährige Schauspielerinnen missbraucht haben sollen. Und ja, vielleicht fallen gerade ein paar Schwiegemauern in sich zusammen auf dem Gebiet, wo gerade in Frankreich länger und wohl auch ein bisschen solider als anderswo gestanden sind. Aber ob das nachhaltig wirkt, keine Ahnung.
Michel, der Gerichtsprozess, der erinnert an eine Reihe von anderen Fällen in Frankreich, aber auch weltweit. Übergriffe, die in den letzten Jahren als Teil der MeToo-Bewegung thematisiert worden sind. Inwiefern könnte der Fall von Gisèle Pélicaud die gesellschaftliche Debatte um sexuelle Gewalt nochmal verändern?
Ja, das ist immer schwierig abzuschätzen. Also, was diese Debatte sicherlich thematisiert, sind die Abgründe der männlichen Sexualität. Also, dass man die Abgründe ändern kann, das glaube ich nicht, dass das möglich ist. Aber dass man es zumindest thematisiert und sieht, zu was da die alles fähig sind, das finde ich schon mal wichtig. Und darum ist auch der Hashtag geprägt worden, der heisst «Not all men, but always men». Also auf Deutsch heisst das, es sind natürlich nicht alle Männer, aber es sind immer Männer. Für mich ist es bemerkenswert an diesem Fall eben der Mut und die Stärke von dieser Frau Pélicaud. Und auch die Solidarität, die sie jetzt eben weltweit erfährt, der Zuspruch, das stimmt mich hoffnungsvoll, weil das ist eben genau das, was wir machen müssen. Wir müssen die Opfer stärken, dass sie sich besser wehren können und dass da auch ein sozialer Druck entsteht auf die Männer, dass sie wissen, da erwarten sie allerschwerste Konsequenzen.
Der Prozess, der jetzt losgegangen ist in Frankreich, der ist lang, er geht noch bis im Dezember. Was wird jetzt in den nächsten Wochen ausgehandelt vor Gericht?
Ja, in den kommenden 2 Monaten werden alle die weiteren 50 Anklagten einvernommen. Die meisten streiten immer noch ab, dass sie sich irgendetwas zu Schulden kommen. Und jedes Mal wird die Verteidigung auch versuchen, der Frau Pélicaud eine Mitschuld anzuhängen. Das heisst, sie hat schon letzte Woche versucht, absolut empörend, oder? Haben sie Fotos gezeigt von ihr, irgendwie, wie sie sich an eine Sexpuppe anlehnt. Leider ist sie auf diesen Fotos auch bewusstlos. Also das nur, um zu sehen, was das für Dimensionen sind, oder? Und was die Frau muss aushalten und auch zu was für Tricks die Anwälte hier greifen.
Medien begleiten den Fall ja auch intensiv, auch wir. Wir reden jetzt im Podcast darüber, du hast auch immer wieder darüber geschrieben. In so einem Fall stellt sich immer wieder die Frage, wie viel von so einer Brutalität muss man eigentlich an die Öffentlichkeit bringen und wo kippt es denn in Voyeurismus hinein?
Ja, das ist natürlich eine Frage, die man sich bei solchen Fällen immer wieder stellen sollte. In diesem Fall kann man aber sagen, dass es ja das Opfer ausdrücklich so möchte. Sie will so viel Öffentlichkeit wie möglich. Das zeigt sich auch daran, dass ihr Anwalt dafür kämpft, dass die Videoaufnahmen von ihren Vergewaltigungen im Rahmen des Prozesses öffentlich bleiben. In den vergangenen Tagen hat nämlich das Strafgericht entschieden, dass man die nur noch den Richter, den Anwalt und den Angeklagten zeigen will, weil sie so schockierend seien und die Menschenrechte würden verletzen. Aber das Opfer selber kämpft jetzt eben, wie gesagt, dafür, dass die Aufnahmen öffentlich zugänglich bleiben, weil nur so können wir die Taten genügend beweisen und nur so können wir die Gesellschaft genügend sensibilisieren, dass das eben vielleicht irgendwann nicht mehr zu so Übergriff kommt. Ich denke, in so einem Fall kann man dann wirklich nicht mehr von Voyeurismus reden, weil das Opfer wird es so.
Danke vielmals, Michel, für das Gespräch.
Ich danke dir.
Wer noch möchte unsere Berichterstattung zu diesem Fall lesen, wir verlinken noch verschiedene Beiträge dazu im Beschreibung zu dieser Episode. Und das war es, die heutige Folge vom Podcast «Apropos». Mein Name ist Mirja Gabatuller. Ich habe geredet mit Michelle Binswanger und die Folge produziert hat Tobias Holzer. Die nächste Folge von uns, die hören ihr morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.